Wir freuen uns von ganzem Herzen über die Hoffnung, die Gott in Jesus Christus uns Menschenkindern gegeben hat, dass wir eine ewige Zukunft haben dürfen durch ihn, den Heiland. Und dieser grüne Baum erinnert daran, dass es Dinge gibt, die nicht vergehen. Die Nadeln bleiben grün, auch wenn die Blätter von den Bäumen gefallen sind. Und somit ist es ein Symbol dafür, dass es bleibende Werte auch im Glauben an Jesus Christus gibt. Bleibende Werte im Heiligen Geist, nämlich das Leben, das ewig ist. Und so wie dieser Baum immer grün bleibt, so haben wir Hoffnung auch in dieser Zeit, immer wieder neu erinnert zu werden an dieses bleibende Leben und neu erweckt zu werden und aufstehen zu können, um dieses Leben aus Gott wirklich zu genießen und Gott darüber zu preisen. Und ein Zeugnis dafür sind auch die Kranken unter uns, die ja lange Zeit nicht hier gewesen sind und wieder da sein können. Sie werden immer wieder aufgerichtet, weil sie glauben an den lebendigen Gott, der ja der Herr ist über Leben und Tod. Und alles segnet, die sich auf ihn verlassen. Advent ist ja nicht nur ein Stadium, was wir jedes Jahr neu durchwandern, sondern es ist doch ein Zeugnis der lebendigen Hoffnung, die uns bewegt in dieser Zeit, obwohl es gar keine Hoffnung gibt bei all dem, was man hört, was man sieht, was man erlebt. Und da scheint gar keine Hoffnung mehr da zu sein. Und dennoch haben wir Hoffnung. Und das wollen wir immer wieder verkünden, weil Gott ein Gott ist des Trostes. Und so ist auch der heutige Predigttext uns angegeben im Propheten Jesaja, wo von diesem Trost gesprochen wird. Kapitel 40, die Verse 1 bis 8. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn des Herrn Odem bläst da rein, ja, das Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Dieser Trost aus dem Wort des Propheten Jesaja zeigt uns auf der einen Seite, wie vergänglich wir äußerlich sind. Je älter wir werden, desto klarer wird uns das, dass wir weggenommen werden, dass unser äußerer Mensch vergeht. Aber zugleich ist der Trost darin, dass Gottes Wort ewig bleibt, nämlich das Wort, dass er uns in der Seele heilen will und dass er uns segnen will und dass er uns erhalten will, wie Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Und innerhalb dieser Tage, auch in allen Stunden, er ist bei uns. Und wir sollen daran erinnert werden, dass wir auch bei ihm bleiben, alle Stunden. Und daran denken, dass er da ist. Er will der Tröstende sein in unserem Leben. Es gibt ja ein Lied in unserem Liederbuch von dem Heinrich Elmenhorst. Ich weiß nicht, in welcher Situation er dieses Lied gedichtet hat. Als junger Mann studierte er ja in Leipzig und in Wittenberg Theologie. Und dann hat er 44 Jahre in Hamburg in einer Kirche den Predigtdienst gehabt. Und sicher gab es sehr viele Situationen, wo er verzagt war. Ob er das nun als Student war oder nachher im Dienst an der Gemeinde. Und dann sprach er im Aufblick zu dem lebendigen Gott: O du mein Trost und süßes Hoffen, lass mich doch nicht länger in meiner Pein. Mein Herz und Seele sind dir offen. Jesu, ziehe bei mir ein. Du Himmelslust, du Erdenwonne, du Gott und Mensch, du Morgenglanz, ach komm, du teure Gnadensonne, durchleuchte meine Seele ganz, durchleuchte sie. Und er hat dann auch im dritten Vers gesagt: O Heiland, stille mein Verlangen mit deines Kommens Seligkeit. Voll Demut will ich dich empfangen. Mein Herz und Seele sind bereit. Auch diese Aussage soll uns neu im Advent anrühren. Wir wollen bereit sein, dass wir getröstet werden können. Nicht, dass wir uns selber trösten wollen, sondern uns von Gott trösten lassen. Mein Herz und Seele sind bereit. Mein Denken, Herr, und all mein Sinnen ganz deinem teuren Dienst zu weihen. O, lass mich deinen Trost gewinnen, o Jesu, ziehe bei mir ein. Ja, wir brauchen Trost. Wir brauchen Trost in dieser dunklen Jahreszeit. Wir brauchen Trost mitten in diesen Situationen des Streites in dieser Welt, des desolaten Zustandes in der Wirtschaft dieser Welt, in der Hoffnungslosigkeit der Gedankenausdrücke in dieser Welt, brauchen wir Trost. Und so haben ja auch schon Menschen in der Bibel immer wieder nach dem Trost gesucht. Auch der 13. König im Stamme Juda, der Hiskia, er wurde krank. Und wenn man krank wird, braucht man Trost. Deswegen versuchen wir, die Kranken zu besuchen und ihnen ein Wort des Trostes zuzusprechen. Ja, steht im Propheten Jesaja, er war sogar todkrank. Er war nicht nur krank irgendwie, sondern todkrank. Und dann kam die Botschaft zu ihm: Hiskia, bestelle dein Haus. Jetzt ist Schluss. Du wirst jetzt abgerufen. Ja, und dann weinte er und dann betete er. Er suchte Trost und er sagte: Gedenk doch, Herr, wie ich vor dir in Treue ungeteilten Herzens gewandelt bin und habe getan, was dir gefallen hat. Hiskia weinte. Und wer weint, braucht Trost. Aber es ist ja gut, wenn man weinen kann. Es ist ja gut, wenn man mal über seine Situation weinen kann. Dann sucht man auch den Trost. Und dann kam der Trost und Gott sagte durch Jesaja: Hiskia, ich habe dein Gebet erhört. Ich habe dich erhört. Ich habe doch deine Tränen sogar gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre dazulegen. Ja, und Hiskia war völlig überrascht. Es gibt tatsächlich Trost in Situationen, wo eigentlich nichts mehr zu hoffen ist. Vom Todesrand aufgerichtet, getröstet durch Gott, nicht durch Menschen. Und dann sagt er nachher: Siehe, ich suchte ja Trost, aber um Trost war mir zunächst sehr bange. Ich habe vielleicht keinen Trost mehr zu erwarten. Du aber, Herr, hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Um Trost war mir bange. Vielleicht ist auch jemand unter uns, dem um Trost in seinem persönlichen Leben bange ist. Dann wende dich zum Herrn, dem lebendigen Gott, dem ewig Seienden, der in Jesus Christus das ewige Leben, das bleibende Leben geoffenbart hat, alles grün. Dann ist auch dein Leben wieder im grünen Bereich. Wenn du dich dahin wendest, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das sagt nicht irgendjemand, das sagt Gott. Tröstet ein anderer. Unser Schöpfer ist ein gerechter, aber zugleich auch barmherziger Gott. Er erfreut sich nicht darüber, dass der Gottlose stirbt und zugrunde geht. So steht es im Propheten Hesekiel. Ich habe keine Freude am Tode des Gottlosen. Vielmehr will ich, dass er lebt, dass er sich bekehrt und lebt. Ich will ihn trösten, dass es eine Hoffnung des Lebens gibt. Advent ist ja auch eine Hoffnung. Eine Hoffnung darauf, dass tatsächlich Jesus Christus wiederkommt, um uns heimzuholen. Die ist die Frage natürlich, pulsiert die Hoffnung in uns? Oder ist die Hoffnung in uns, Herr, wenn du schon wiederkommst, bloß nicht so bald? Ist auch eine Hoffnung, aber das ist keine Lebenshoffnung. Es ist keine ewige Hoffnung, es ist eine menschliche, zeitliche Hoffnung, die irgendwo verplatzt und irgendwo uns Herzeleid bringt. Advent, ich hoffe, dass du kommst und ich freue mich darauf, denn du hast doch nicht gefallen am Tod des Gottlosen. Du willst trösten, trösten, du bist ein barmherziger Gott. Und hier können wir auch in diesem Blickwinkel und das Alte Testament, es spricht ja alles von den Werdegängen des geliebten Volkes Israel, was Gott sich selber erwählt hat. Er ist auf die Suche gegangen und hat sich da so ein kleines Völkchen erwählt. Hat gesagt, so jetzt bist du mein Eigentum und ich lasse dich nicht los. Und du hast mir zu gehorchen und mir zu dienen. Ja, davon handelt das. Aber das ist eine schwere Aufgabe gewesen, für den Diener Israels und guckte immer zu den anderen. Ja, warum denn die anderen nicht? Warum denn wir? Die anderen machen, was sie wollen und wir sollen dir dienen. Geht es uns nicht manchmal als Christen auch so? Die Welt, die anderen machen, was sie wollen. Und wir sollen in der Schmalspur des Lebens Jesus folgen, die ganz anders aussieht als das, was in der Welt abgeht. Ja, ich habe dich erwählt. Du bist mein Eigentum. Du bist zwar das Kleinste, aber dennoch von mir geliebt. Von mir geliebt. Ich habe dich berufen. Und zwar deswegen, dass ich dich nicht wieder loslasse und du abermals in deinen Sünden verstrickt bist und untergehst. Was tut der lebendige Gott auch an dir und an mir, an uns? Er lässt Zurechtweisungen und Züchtigungen zu. Warum? Er könnte doch sagen, ist doch vorbei. Jetzt habe ich genug von dir, dass du immer deine eigenen Wege gehst. Schluss. Nein. Er hat dich je und je geliebt. Er hat das Volk geliebt. Tröstet jetzt das Volk. Sagt, ich habe etwas für dieses Volk bereit. Ich habe für dich etwas bereit, das dich wieder auf die Füße bringt, damit dein Leben in den grünen Bereich kommt und du wieder auf der schmalen Lebensbahn stehst. Ja, Gott kündigte dem Volk Israel mancherlei Zurechtbringungen an. Und jetzt war ja das Interessante auch dabei, liebe Geschwister, dass Gottes Gedanken nicht erst zum Guten über uns laufen, wenn wir völlig am Boden liegen. Sondern dem Volk Israel wurde ja das schon gesagt, hier redet mit Jerusalem freundlich zu einer Zeit, wo Juda noch nicht in der babylonischen Gefangenschaft war. Das Nordreich Israel war zwar schon weggeführt, aber Juda war noch vorhanden. Und da spricht Gott bereits von einem Trost. Einem Trost. Aber es muss erst in die Tiefe gehen und dann kommt der Trost. Aber die Gedanken Gottes lauten, ich lasse das alles bei dir zu, auch die Tiefen, damit ich dich trösten kann. Denn solange es dir gut geht, lässt du dich nicht trösten. Da tröstest du dich selber mit den Dingen dieser Zeit. Aber Gott will uns trösten. Darum kommen wir in mancherlei Tiefen hinein. Aber das möchte der Widersacher gerne verhindern. Das wollte er bei Israel immer wieder verhindern. Er hat sich gefreut, wenn Israel in die Tiefe ging. Er freut sich über dich, wenn du leiden musst. Aber er will nicht, dass du wieder Hoffnung hast. Das will er nicht. Deswegen steht ja auch geschrieben in 1. Petrus 5, Vers 8, dass der Widersacher umhergeht wie ein brüllender Löwe. Er will nicht, dass du wieder aufgerichtet wirst, sondern du sollst verschlungen werden. Du sollst runtergedrückt werden und unten bleiben, bis zum geht nicht mehr. Aber Gott hat andere Gedanken. Er kündigt seine Tröstung an. Und vielleicht können wir das jetzt im Advent ganz persönlich mal nehmen. Vielleicht ist dieser und jener in einer schwierigen Lebensphase, in besonderen Anfechtungen, die er gerade erduldet. Dann lass dir zurufen, Gott will dich trösten. Tröstet, tröstet mein Volk, alle, die zu mir gehören. Israel, die Gemeinde, die aus Juden zunächst und dann auch aus Heiden besteht. Tröstet mein Volk. Ich will sie segnen. Denn Gott hat Gedanken des Friedens über dich selbst. Er hat Frieden über dir. Er will dich segnen. Und wie es Jesus sagte in Johannes 14, ich lebe, und setzte hinzu, darum, du sollst ja auch leben. Du sollst leben. Ich lebe, und darum sollst du auch leben. Du sollst auch wieder Hoffnung haben in deinem Herzen. In Offenbarung 3, Vers 19 spricht ja der erhöhte Herr und sagt, das ist der Grund, ich habe euch lieb, und die ich lieb habe, die züchtige ich und strafe. Die ich lieb habe, lasse ich durch die Tiefen gehen, damit sie wieder ihre ganze Hoffnung auf mich setzen und sich trösten lassen. Und Paulus hat das auch aufgegriffen und schrieb im 1. Korinther 11 ja darüber, auch über die Schwierigkeiten im Leben der Gläubigen. Wenn wir gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt. Gott will uns nicht aus der Hand lassen, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Es ist nie wunderbar. Gott kümmert sich um uns, selbst in solchen Situationen. Er will uns immer wieder ganz fest an sein Herz ziehen. Und manchmal geht es leider ohne Tiefen nicht ab, damit wir endlich wieder ein Ja haben, uns ganz an sein Herz ziehen zu lassen. Wir müssen schreien und rufen und sagen, jetzt habe ich keinen Trost mehr. Du bist mein Trost. Und du hast es auch gegeben. Das soll dabei herauskommen. Wir sollen doch alle Menschen des Advents sein, das heißt Realisten, die sich freuen auf die Begegnung mit dem Herrn. Das sind Realisten, die auch bereitet sein wollen zu dieser Begegnung. Wir haben ja hier drei Teile in diesem Abschnitt gelesen. Einmal, dass Gott schon Gedanken des Trostes hat, obwohl noch manche Tiefen für Jerusalem erlebt werden mussten. Und den Wunsch äußert durch Johannes den Täufer, dass alles ebenmäßig werden soll. Und die Tatsache, verlasst euch nicht auf das Fleisch. Alles Fleisch ist wie Gras. Es verdorrt. Es verdorrt. Nur Gottes Wort und seine Hilfe bleibt ewig. Das sind diese drei Punkte, die ganz neu dem Volke Israel klar werden sollte, zu der damaligen Zeit, aber auch zu der heutigen und auch uns ganz persönlich. Gottes Wort, das prophetische Wort, schaut immer weiter, als über die Gegenwart. Das, was in Zukunft in deinem Leben geschehen soll. Du sollst getröstet werden. Und wenn du heimgerufen wirst aus dieser Zeit, sollst du mit einem tiefen Trost im Herzen heimgerufen werden. Du sollst wissen, Gott hat mich nie verlassen. Wenn wir uns nicht trösten lassen, bleiben wir mit den Gedanken in den Schwierigkeiten des persönlichen Lebens und in dieser Welt stehen. Und wir werden traurig, traurig, nochmal traurig. Wenn wir uns aber trösten lassen und die Gedanken Gottes zulassen, der weiter schaut, dann bleiben wir in der Freude, in der Hoffnung, grün zu sein, Leben zu haben. Wir bleiben bei ihm. Tröstet, tröstet mein Volk. Ja, da wird man doch weggeführt in die Finsternis und jetzt soll man sich trösten lassen. Auch Israel ist ja zerstreut worden, das blinde Israel unter alle Nationen, verfolgt worden, getötet worden, massenhaft, millionenhaft, tausende Jahre verfolgt. Ja, wo ist denn da der Trost? Gott will trösten. Ich sammle dich auch wieder. So steht es auch in Hesekiel 37. Jetzt sagen sie, wir haben hier keine Hoffnung. Aber ich will sie trösten. Sie sollen wieder nach Hause kommen und ich will ihnen meinen Geist geben. Trost. Ich lasse die doch nicht los. Verstehen wir? Tröstet, tröstet mein Volk. Die Zerstörung Jerusalems lag ja noch in der Zukunft, als dieses Wort geredet worden ist. Und die Zerstörung fand statt und sie war nötig. Sie war nötig, die Zerstörung. Wegen des Unglaubens und der Untreue der Bewohner von der Stadt. Wir können sagen, manche Zerstörung in unserem Leben ist nötig. Wegen des Unglaubens, der Untreue. Dem lebendigen Gott gegenüber, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns in Jesus Christus erkauft hat mit dem Blut des Lammes, sind manche zerstörende Elemente in unserem Leben nötig. Damit wir die Hoffnung haben des Neubeginnens. Denn Jerusalem ist wohl zerstört worden, aber sollte wieder aufgebaut werden. Das ist die Zukunft, das ist die Hoffnung. Aber die Bewohner, die waren innerlich abgewichen. So musste David schon klagen im Psalm 12. Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen. Der Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern geworden. Und was tun sie nun, nachdem sie sich abgewandt haben? Einer redet mit dem anderen unnütze Dinge. Die Gesprächsthemen unter den Geschöpfen Gottes sind banal geworden, richten sich nur noch auf das Irdische aus. Und sie heucheln und reden aus uneinigem Herzen. Das war das Urteil der Bewohner von Jerusalem. Was war geschehen? Die Frage auch im Advent muss uns ja auch bewegen. Was reden wir? Was bewegt unser Herz? Ist es die Freude, erlöst zu sein, Kind Gottes zu sein? Die Begegnung mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus haben zu dürfen, wenn er wiederkommt. Tröstet, tröstet mein Volk. Manchmal müssen wir Wege geführt werden, die sehr schmerzlich sind. Ich dachte so dabei auch an das, was der Herr Jesus über den verlorenen Sohn sagte. Ja, man hätte ihn ja vorher bewahren können, aber der musste erst die Erlebnisse haben. Ja, er hatte ja nun viel Geld und konnte sich leisten, was er wollte. Er verprasste aber alles, nachher war nichts mehr da. Und dann musste er erleben, dass er in Menschenhände fiel, nicht mehr im Vaterhaus war. Und was machten die Menschen mit ihm? Ja, für dich aber keine Chance, gehst du an Schweinetrog. Das machen Menschen mit uns. Sie schicken uns an Schweinetrog. Und dann wollte er mit den Schweinen noch verhandeln, dass er auch noch was abkriegt von dem, was die fressen. Aber man gab ihm nichts. Das musste er erleben alles, damit er sich an die Brust schlug und sagt, oh, die Hilfsarbeiter Tageslöhner meines Vaters, denen geht es doch viel besser als mir. Aber das hat er vorher nicht gesagt. Und so geht das auch in unserer Zeit. Gott führt uns manchmal in so schwierige Situationen, dass wir endlich sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Bleibe nicht mehr am Schweinetrog sitzen. Ich will nicht mehr im Heulen über meine Situation festhalten, sondern ich will mich trösten lassen. Ich bin doch ein Kind Gottes. Ich lasse mich doch führen von ihm. Er hat mich in Christus erkauft. Ich will ihm freudig entgegengehen. Ja, und dieser verlorene Sohn, nachdem er endlich diese Erfahrung gemacht hat, er musste ja eben so tief erstmal, dann atmete er durch und ging nach Haus. Und siehe da, der Vater hat nicht gesagt, habe ich dir nicht gleich gesagt, passiert immer alles anders, als du denkst. Er nahm ihn mit offenen Armen auf, tröstete ihn. Tröstet, tröstet, mein Volk. Man muss ihn natürlich auch trösten lassen. Ja. Und das ist die Botschaft für das Volk Israel, aber auch für die Gemeinde, wo ja die Substanz der Gemeinde das bekehrte Volk Israel ist. Die Heiden sind hinzugekommen. Aber es dreht sich hier um das Volk, das Gott liebt, das er erwählt hat. Darum heißt es auch in der unrevidierten Übersetzung Jesaja 28, Vers 19, allein die Anfechtung lehrt aufs Wort Gottes merken. Ohne Anfechtung denken wir nicht an Gottes Wort. Allein die Anfechtung zeigt uns wieder, dass unser Leben einen anderen Wert hat. Advent, Hoffnung, Wiederkunft Jesu, himmlische Herrlichkeit. Und wenn der Herr hier zu Israel schon sprach, durch den Propheten Jesaja, tröstet, tröstet, zwiefach, mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, dann bedeutet das doch, ich habe etwas bereitet für euch, was noch herrlicher ist als der Wiederaufbau des irdischen Jerusalems, nämlich das himmlische Jerusalem. Tröstet Jerusalem, doppelte Trost, irdische und himmlische Trost. Wer kann trösten? Nur Gott kann es. Und wir sollen aber auch trösten können durch den Trost, den wir von Gott empfangen haben. Ich denke, Advents- und Weihnachtszeit ist ein innerlicher Aufruf auch an die Gemeinde Jesu, die Menschen, die hoffnungslos dahin schweben in dieser Zeit, zu trösten. Aus dem Bewusstsein, ich bin getröstet worden. Der Apostel Paulus hat das auch so geschrieben in seinem zweiten Brief, 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind und werden. Gott ist ein Gott allen Trostes und will uns auch befähigen, diese Erfahrung seines Trostes zu machen, damit wir auch trösten können, durch das, was er an uns getan hat. Israel, der erstgeborene Sohn, so wird er ja bezeichnet, soll geführt und geleitet werden, immer wieder auf dem guten Wegen des Glaubens, der Gnade, des Lebens in Ewigkeit. In allem ist Israel nicht nur im Alten Testament, sondern überhaupt bevorzugt worden, weil es Gottes Volk war. Bevorzugt im Gericht, bevorzugt unter der Gnade. Denn sie hat zwiefältiges, doppeltes empfangen für ihre Sünden. Jerusalem tröstet, tröstet. So heißt es ja auch Paulus schreibt im Römerbrief, im Blick auf die Verkündigung des Evangeliums, da sagt er nicht, na ja, ich habe den Auftrag, das Evangelium zu verkünden den Heiden. Nein, vornehmlich den Juden. So, und dann auch den Heiden. Ja? Das ist die Stellung vom alten Bund her, den Gott ja aufgerichtet hat. Erstmal die, die sowieso zu mir gehören, und dann den anderen, die überhaupt noch nichts gehört haben. Und Petrus hat dann auch in seiner zweiten Predigt gesagt, nach Pfingsten, Apostelgeschichte 3, 26, euch, den Juden, zuvörderst hat Gott auferweckt seinen Knecht Jesus. Euch. Und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre. Euch zuerst. Und so lesen wir dann auch im zweiten Kapitel im Römerbrief, wo es ja darum geht, um Segnungen oder eben auch um Züchtigungen. Da heißt es ja, Preis und Ehre und Friede, die da Gutes tun, vornehmlich den Juden und auch den Heiden. Und genau umgekehrt, aber auch Unsegen bei denen, vornehmlich den Juden und auch den Heiden. Merken wir, welcher Zusammenhang hier steht, wenn es um den Trost, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich geht. Es geht um die, die zu Gott gehören, weil Gott sie erwählt hat. Weil er sie behalten will. Er will auch dich behalten, weil du an Jesus glaubst. Deswegen erlebst du so viele Schwierigkeiten in deinem Leben, weil er dich behalten will. Er will dich aus der Tiefe immer wieder herausheben, dass du ein Ja zu ihm sagst. Und so ging es auch mit dem Volk Israel. Ich muss da etwas Zeit raffen, aber ich will das doch deutlich machen. Darum schreibt der Apostel Paulus auch im Römer 11 darüber und sagt, ja, wie ist denn das mit dem Trösten und dem Zurechtbringen des Volkes Israel? In Römer 11, Vers 28, Gottes Gaben und Berufung, Vers 29, können ihn nicht gereuen. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar noch Feinde, aber vergesst nicht, im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte der Väter, um der Väter willen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Gott hat alle eingeschlossen unter den Ungehorsam, dass er sich alle erbarme. Ja, und da heißt es ja auch im Propheten Jeremia, Kapitel 33, siehe, es kommt doch die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erwecken will, welches ich dem Hause Israel und dem Hause Juda geredet habe. Und Jesaja 66, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt ja an Jerusalem ergötzt werden. Gott ist ein Gott des Trostes. Und wie lautet die Verheißung nun, wie dieser Trost praktisch werden soll? Wir haben gelesen, alle Täler sollen erhöht werden und die Berge sollen gesenkt werden. Ein schlichter, gerader Weg soll entstehen. Johannes der Täufer bekam den Auftrag, diese Verkündigung zu sagen. Im Blick auf den Messias, im Blick auf Jesus Christus, dessen Kommen in diese Welt wir ja in diesen Tagen gedenken, und besonders gedenken und feiern. Er kommt, um in deinem Leben alles gerade zu machen. Denn er will den Hochmut erniedrigen. Und er will die Sündentäler ausgleichen, dass alles schlicht wird. Und alle bereit sind auf das Wiederkommen der Herrlichkeit des Herrn. So wie es Paulus im Korintherbrief schreibt, Ja, er kommt plötzlich, zur Zeit der letzten Posaune. Plötzlich. Nicht anbahnend. Im Matthäus-Evangelium sagt der Herr auch, zu einer Zeit, die du nicht glaubst. Deswegen sei bereit. Du weißt es nicht, wann er dich ruft. Das ist Advent. Adventshoffnung. Lass dich trösten vom Herrn und sage, danke, dass ich den Zeitpunkt deiner Wiederkunft für mein Leben nicht verpasse. Ich will bereit sein. Tröste du mich, auch wenn mir um Trost zunächst bange war. Aber du hast es zugesagt, mich zu trösten, und du tust es auch. Der Herr kommt, er will uns einführen in seine Herrlichkeit, uns, seine Gemeinde, die schon an ihn glauben kann, in die himmlische Herrlichkeit aufnehmen und den Überrest des hoffenden Israels will er erleuchten, durch die Offenbarung seines Friedensreiches in dieser Welt. Und dann heißt es, bereitet dem Herrn den Weg. Mit anderen Worten, geht darauf ein. Lasst euch verändern. Und wir lesen ja auch in der Schrift, was das alles so sein kann, was aus dem Mittel getan wird. Wie es auch in Galater 5, Abvers 19 heißt, der Unglaube soll verschwinden. Keine Hurerei, keine Zauberei, keine okkulten Dinge zulassen, kein Neid, kein Zorn, kein Zank, kein Hass, kein Mord, keine Lieblosigkeit, keine Unversöhnlichkeit beherbergen, keinen Ungehorsam. Die Täler sollen erhöht werden. Bereitet dem Herrn den Weg in eurem Herzen. Lasst alles schlicht und gerade werden. Jesus will uns frei machen von all dem, was uns noch hindert, in dieser Freude im Advent zu stehen. Die Frage lautet auch heute Morgen, bist du ein Gotteskind? Es ist ja ganz erstaunlich, du kannst ja einen bekehrten, wiedergeborenen Sohn haben und selber als Mutter gar nicht wiedergeboren sein, obwohl du an diesen Sohn glaubst und ihm zur Seite stehst. So ging es der Mutter von John Wesley. John Wesley war ja der größte Evangelist in England zu seiner Zeit, im 18. Jahrhundert. Er war auch der Begründer der Methodistengemeinde. Eine große Erweckung brach aus. Aber seine Mutter, die sicher auch für ihn betete, hatte gar nicht festgestellt, dass man eine Gewissheit darüber haben kann, ein Kind Gottes zu sein. Es heißt in einem Bericht, sie hätte noch nichts davon gehört, dass man sich der Vergebung der Sünden bewusst sein kann oder dass man das Zeugnis des Heiligen Geistes haben kann. Und sie wusste nicht, dass dies das gemeinsame Vorrecht der wahren Gläubigen ist. Darum wagte sie es nicht, so sagt sie, darum zu flehen und zu beten. Aber dann kam einer der Söhne mal zu ihr und sagte, weißt du, das Blut unseres Herrn Jesus Christus ist für dich geflossen, für dich ganz persönlich, deine Sünden. Und dann sagte sie, da war mir plötzlich klar, dass ich eine persönliche Beziehung haben darf zu meinem Heiland. Er hat meine Schuld vergeben. Er hat mich getröstet. Und durch den Heiligen Geist weiß ich, dass ich zu ihm gehöre. Obwohl sie so einen berühmten Sohn hatte, der predigte. Man sagt, er hat über 4000 Predigten gehalten. Über 40.000 Predigten gehalten. Aber sie hatte nie mitbekommen, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Vielleicht geht es dir auch so. Dann denke daran, Jesus starb für dich. Denke nicht an die anderen, nur an dich selbst. Jesus starb für dich. Er ist vom Tod auferstanden für dich. Und er kommt ureigens wieder für dich, um dich zu trösten. Allein dich. Guck nicht auf den anderen. nimm das Verhältnis, dein persönliches, zu dem lebendigen Gott wahr. Er selbst, der Herr, wird kommen, so schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Thessalonich, mit dem Feldgeschrei, mit dem Erzengel Michael, und wird plötzlich die Gläubigen rufen. Und dann werdet ihr bei ihm sein alle Zeit. Und was steht am Ende dieser Ausführung? Tröstet euch mit diesen Worten, das sind Worte Gottes. Tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Auch Philipp Spitter hat ja viele wunderbare Texte, Liedtexte verfasst. Und zwar immer aus dem Leben mit Gott. Nicht so oberflächlich über Gott, sondern aus dem Leben mit Gott. Und da heißt es ja in einem, da lese ich mal nur drei Verse raus, dieser Trost in Trübsal. Gottlob, das Licht geht wieder auf und Freude meinem Herzen. Es lichtet sich der dunkle Lauf und lösen sich die Schmerzen. Nun kann ich wiederum einmal, befreit von aller Angst und Qual, mit Freuden Psalmen singen. Wie war mir doch das Herz so schwer in diesen Trübsalstunden? Wie schien mir alles öd und leer, Licht, Lieb und Lust verschwunden? Woran das Herz sich längst gewöhnt, was sonst das Leben mir verschönt, das war mir weggerissen. Und nun hast du dein Angesicht mir wieder lassen leuchten und voll Erbarmen aufgericht mich Armen und Gebeugten, weil du mich froh machst, bin ich froh. Vor deinem Gnadenlicht entfloh die Nacht mit ihren Schatten. Tröstet, tröstet, mein Volk, redet freundlich mit Jerusalem. Und das kommt auch in diesem Psalm Asaph zum Schluss zum Tragen. Ach, der hat ja auch so viel Negatives gesehen in der Welt. Ja, natürlich, wir haben auch so viele Leute, die rennen nur. Wir haben ja gar nicht mehr das Weihnachtsfest in den Nationen. Das ist einfach nur ein Familienfest, Geschenkefest. Man kann die Leute fragen. Sie werden interviewt im Radio, wozu sie das feiern. Ja, das ist einfach Familienfest, wohl oder übel. Man macht das so. Mehr ist nicht drin. Und das erlebte dieser Asaph auch. Ach, was machen die? Denen geht's ja alles so gut. Da kaufen sie, da rennen sie, da freuen sie sich, da trinken sie und singen irgendwelche Lieder. Und uns, die wir gläubig sind, ja, uns geht's gar nicht so gut. Wir werden überall angegriffen und angefochten. Aber er kam zu dem Schluss, er sagte, ich muss mit meinem Gebet ins Heiligtum gehen. Und da bekam er neue Schau, wurde er getröstet. Mann, ich war ja wie ein Tier vor dir, sagte er dann plötzlich, mit meinen Ansichten. Und dann fühlte er sich getröstet und er sah das Ende all dieser Schwierigkeiten und der Gottlosigkeiten an und sagte, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist ja ein Ende mit Schrecken. Ich will jetzt beim Herrn bleiben. Und er sagte dann, ich bleibe stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Darum geht es, liebe Geschwister und Freunde. Wir sollen getröstet und gesegnet werden, damit wir auch etwas haben, was wir in die Welt rufen können. Gott ist barmherzig. Er ist ein Gott allen Trostes. Er ist ein Gott, der für uns gesorgt hat in Jesus Christus, dass wir nicht verderben, sondern leben in Ewigkeit haben. Gottes Trost geht auch in Zeiten der Trübsal weiter. Und das wünsche ich uns so, Advent. Lass dich trösten vom lebendigen Gott. Sei dankbar, dass er dich bald ruft. Sei dankbar, dass du einen himmlischen Platz hast. Freu dich heute, freu dich jeden Tag. Der Herr kommt bald. Amen.